Ja, es ist schön, mit euch gemeinsam in dieses neue Jahr starten zu können, sich auf den Weg zu machen. Es war ein Mann, der war auch auf dem Weg, allerdings nicht so metaphorisch, sondern mit seinem Motorrad. Er hat einen wichtigen Termin, war unterwegs und reiste so über Land. Ich selber bin kein Motorradfahrer, aber ich glaube, es ist eine sehr unangenehme Begegnung zwischen Motorrad und Auto, wenn das Auto dem Motorrad die Vorfahrt nimmt. Es ging für den Fahrer gut ab, er hat sich nicht verletzt, aber für das Motorrad ging es nicht so gut ab. Das war eine dicke Beule oder ein Ei oder was auch immer im Hinterrad. Und jetzt drängte dieser Termin und sie wollten doch weiterkommen. Er wollte doch weiterkommen. Es sammelten sich ein paar Menschen in diesem kleinen Dorf, wo dieser kleine Unfall passiert ist, und alle wollten jetzt diesem Mann helfen und trampelten auf dem Motorrad ein, um irgendwie diese Acht aus dem Rad wieder herauszubiegen, aber das führte zu keinem guten Ende und es brachte nichts. Die Uhr läuft vorwärts und hier ruhig zu bleiben ist eine große Kunst. Auf einmal kommt so ein kleiner Knirps und zupft den Mann so am Ärmel. Er hat er gar nicht erst gesehen. Er schaut hoch und sagt, mein Papa kann das machen. Was, dein Papa kann das machen? Na klar. Ja, wo ist er denn? Ja, da vorne. Und er zeigt auf ein Haus, an dem Reparaturwerkstatt angeschrieben steht. Also nehmen Sie das Hinterrad, tragen es zusammen zu der Werkstatt und es dauert tatsächlich nur 20 Minuten. Da hat der Meister das Rad gerichtet. Er kann das wieder einbauen und er schaut den Jungen an und der strahlt übers ganze Gesicht und sagt, ist mein Papa nicht geschickt? Beim Weiterfahren muss der Mann unablässig an diesen Jungen denken. Mein Papa, der kann das machen. Mein Vater, ist der nicht geschickt? Wir nennen uns Kinder Gottes, so endet diese kleine Geschichte. Und wir begegnen vielen Menschen auf den Landstraßen des Lebens, die nicht weiter können, die Schaden genommen haben. Was wäre es, wenn auch wir unseren Mitmenschen eine Geschäftsempfehlung wären für unseren Vater im Himmel? Mein Papa, mein Vater, der kann's. Und das soll auch unser Leitsatz sein, das Motto, mit dem wir uns tragen wollen, mit dem wir uns auch Mut machen wollen, mit dem wir dieses Jahr starten wollen. Gott kann's. Er kann sogar mehr, als wir uns vorstellen können. Diesen Text möchte ich gerne mit euch lesen. Den finden wir im Epheser 3 ab Vers 14. Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Und der Kernsatz ist der Vers 20. Aber wir lesen das ganze Gebet des Paulus für seine Gemeinde in Ephesus. Epheser 3, Vers 14. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet auch ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Amen. Gott kann's. Mein Vater kann's richten. Gott kann. Er kann sogar mehr tun, nicht als er in der Vergangenheit getan hat oder wir in der Bibel lesen. Er kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. Ich gestehe, ich kann mir eine Menge vorstellen und ihr vielleicht auch. Aber er sagt, Gott kann mehr. Paulus betet für seine Gemeinde in diesem Text, den wir gelesen haben. Er betet, dass sie begreifen können, die Liebe Gottes oder wie Luther es auch sagt, die Länge und Breite und Tiefe dieser großen Güte Gottes. Aber als er sagt, unser Gott kann, da wechselt er die Person. Da betet nicht mehr er einfach nur für seine Gemeinde und sagt, ich habe das erlebt, sondern er sagt, wir alle wissen das. Wir haben das wahrgenommen. Er bezieht die Gemeinde ein. Gott kann mehr tun, als wir von ihm erbitten. Nicht mehr als ich von ihm erbitte, als wir alle. Oder auch wie wir uns so vorstellen können. Diese Kraft wirkt in uns. Paulus spricht dieses Gebet nicht so als Motivationstrainer, sondern als einer, der das erfahren hat. Der erlebt hat, dass Gott Dinge getan hat, auch durch seine eigene Hand, von der keiner sich vorstellen konnte, dass es möglich ist. Paulus hat sogar schon Tote auferweckt. Paulus und auch seine Gemeinde wissen, Gott kann's. Und er lädt uns mit seiner Gemeinde ein, groß zu denken. Den Horizont unserer Hoffnungen und Wünsche, unsere Anliegen, die wir vor Gott bringen, zu erweitern. Dass wir lernen, nicht nur mit unseren Möglichkeiten zu rechnen, sondern mit Gottes Möglichkeiten zu planen, mit seiner Macht. Aber Großdenken bedeutet nicht, Gott zum Weihnachtsmann zu machen. Den haben wir nun schon hinter uns und der gehört der Firma Coca-Cola, von der wollen wir gar nichts. Gott ist nicht der Wunschautomat, so sagen, also wenn ich mir nur groß genügende Dinge von ihm gewünscht habe, dann passiert das auch, sondern wozu uns Paulus auffordert, ist, dass Gottes Macht größer ist als jede Macht, die wir uns vorstellen können. Und dass wir dieser Macht Gottes, wenn wir uns im Gebet an ihn wenden, vertrauen können und Zuversicht haben dürfen. Dass wir nicht nur reden, sondern glauben. Eine ältere Frau, die in ihrem Leben großen und schweren Kummer hatte ertragen müssen, traf sich mit einer Freundin. Sie strahlte, also die ältere Dame strahlte Frieden und Freude und Leichtigkeit aus, obwohl sie keineswegs ihren Kummer verdrängt hatte. Im Gegenteil, der Freundin erzählte sie ganz offen ihre Geschichte. Und diese sagte mitfühlend, oh Hannah, ich verstehe nicht, wie du so viel Kummer ertragen konntest. Ich ertrug ihn ja gar nicht, war die unmittelbare Antwort. Der Herr trug ihn für mich. Daraufhin die Freundin, ja, das ist richtig. Wir müssen unsere Lasten zum Herrn bringen. Ja, erwidert Hannah, aber wir müssen noch ein kleines bisschen mehr tun. Wir müssen sie auch dort lassen. Die meisten Menschen bringen ihm ihre Lasten, aber sie nehmen sie wieder mit und sind hinterher genauso bekümmert und unglücklich wie vorher. Ich aber nehme meine Last und lasse sie bei ihm und gehe weiter und vergesse sie. Und wenn der Kummer wiederkommt, dann bringe ich ihn wieder zu Jesus und tue es immer und immer wieder, bis ich zuletzt vergesse, dass ich einen Kummer habe und völlig ruhig bin. Gott kann mehr, als wir uns vorstellen können, bedeutet, wir sollen und dürfen unseren Kummer bei ihm lassen. Wir müssen ihn nicht weiter mit uns umhertragen. Wir können ihn, wenn wir alleine vielleicht nicht mehr die rechten Worte finden können oder sagen, es ist so leer in mir, einen anderen bitten, diesen Kummer für mich vor Gott zu tragen. Und wir dürfen ihn dort lassen, auch wenn der Kummer wiederkommt. Immer wieder hingehen. Immer wieder. Wir hören diese Worte, wir lesen diese Worte und wir wissen in unserem Herzen, da gibt es so einen kleinen Stich. Den gibt es bei mir auch. Es gibt so viele Anliegen, für die wir schon gebetet haben und manche wurden einfach nicht erfüllt. Wie gehe ich damit um? Ja, das ist so. Ja, wie wenn man betet, das kleine Kind betet vielleicht, das und das soll geschehen und ist es passiert? Nein. und immer wieder und am Ende steht man da und sagt, kann er nicht oder will er nicht? Kann er nicht oder will er nicht? Wir sind hier, weil wir dem Wort Gottes, der Bibel, vertrauen. Und Paulus sagt unmissverständlich, und er ist ja nicht der Einzige, der das sagt, Gott kann mehr. Er kann mehr tun, als wir uns erbitten, als wir uns vorstellen können. Gott kann. Er kann. Aber wenn dann doch die Erhörung ausbleibt, will er nicht. Und wenn er nicht will, ist er dann der liebende Gott, der liebevolle Gott, der sich um uns kümmert und auf unsere Anliegen und Bedürfnisse eingeht? Wenn Gott nicht könnte, dann wäre er nicht allmächtig, dann wäre er nicht Gott. Und wenn er nicht will, ist er dann noch liebevoll? Gott kann mehr, war die Erfahrung von Paulus. Aber mit unseren Worten würde er sagen, Gott ist nicht der Weihnachtsmann. Gott bleibt souverän. Er bleibt derjenige, der immer noch entscheidet, was gut ist, was passieren soll. Ich würde sagen, Gott kann, aber manchmal will er nicht. Aber nicht aus Egoismus heraus, sondern weil er uns liebt. Ich kann mich noch gut an meine Zeit als Teenager erinnern. In meiner Sturm- und Drangphase, da gab es manche holde Maid, die mir das Herz verdreht hat. Und was glaubt ihr, wie ich gebetet habe? Herr, bitte, ne? Sie soll mich erhören, wie auch immer. Und heute, was glaubt ihr, wie dankbar ich Gott bin, dass er diese Bitte nicht erhört hat? Er war etwas weiser als ich damals und wusste, wer die Richtige war. Und die habe ich auch. Aber natürlich gibt es auch Anliegen, die nicht so objektiv egoistisch sind wie damals meine jugendliche Bitte. Es gibt Dinge, wo wir sagen würden, das ist doch objektiv gut, wenn wir um Heilung für einen kranken Menschen bitten, um Bekehrung beten. All diese Dinge, das sind doch Dinge, wo man nicht sagen kann, naja, da hast du dich vielleicht ein bisschen verkalkuliert, sondern das sind doch wirklich gute Dinge. Und wenn er dann doch nicht tut, liebt er noch? Ich glaube, dass Gott manches nicht tut, weil er liebt. Einmal wusste er natürlich bei mir, dass manche Bitte etwas aus dem zu kurz gegriffen ist. Aber was sagt Paulus? Er sagt, Gott kann nicht nur mehr tun als wir. Er handelt größer und weiter, als wir denken können. In dem Vers 19 steht, dass seine Liebe und seine Größe unermesslich, unbegreiflich ist. Alles, was Gott tut, ist aus dieser Liebe gespeist. Aus dieser unser Denken übersteigenden Liebe. Und deswegen können wir manches Nein von Gott vielleicht nicht verstehen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott nie etwas tut, was nicht von seiner Liebe her gespeist und motiviert ist. Denn Gott ist Liebe und er kann nicht anders als aus Liebe handeln. Und deswegen nicht, obwohl er uns liebt, sondern weil er uns liebt, entscheidet er, wie er mit unseren Bitten und unseren Anliegen, die wir vor ihn bringen, umgeht. Gebet bedeutet nicht, die höchste Macht des Universums anzurufen und sie zu nutzen, als wäre ich ein Jedi-Ritter, der die Macht hat und seine Feinde besiegen kann, sondern Gebet bedeutet, sich unter die Weisheit und Macht dieses Gottes zu stellen. Und das ist die Herausforderung des Glaubens. Fürbitte bedeutet vor allem, sich unter die Souveränität Gottes zu stellen. Bedeutet, dieser Liebe Gottes zu vertrauen, selbst wenn ich sie nicht verstehen kann. Und das ist nämlich genau das Gebet des Paulus, das wir gelesen haben. Er betet im Kern darum, dass wir die Liebe Gottes begreifen sollen. Dass wir erfüllt werden von dieser Liebe Gottes. Es geht letzten Endes immer um die Erfüllung mit der Liebe Gottes. Das ist, sag ich mal, die Mutter aller Fürbitten, die Bitte um Liebe. Er geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir sollen Teil dieser Liebe, teilhaftig werden dieser Liebe. Wir wollen in dieser Fülle Gottes erfüllt werden. diese Liebe Gottes und sein Handeln, die größer ist als unser Denkvermögen, ist aber erlebbar und erfahrbar. Und Luther übersetzt sehr schön wörtlich, wir sollen die ganze Breite und Höhe und Tiefe und Weite dieser Liebe Gottes erfahren. Und wenn man das so liest, in der modernen Übersetzung, die ich gelesen habe, ist das ja schon etwas erklärender formuliert. Das klingt ja geradezu mystisch. Aber hier klingen natürlich alttestamentliche Zitate an. Hiob spricht von dem Gott, der weiter ist als Erde und Meer. Und im 1. Korinther 2 sagt Paulus selber, wir sollen die Tiefe Gottes ergründen. Liebe ist nicht nur ein Wort, eine Worthülse, sondern wird, ich sag mal, raumgreifend, raumfüllend in der Fürbitte des Paulus. Eine Erfahrung, die unser theologisches Denken und Reden rational übersteigen muss, aber die doch real ist. Corrie ten Boom, die ja, als junge Frau auch dieses Schicksal im KZ erleiden musste und überlebt hat und daraufhin als Zeugin dieser Liebe Gottes quer durch die Welt reist, erzählt, einmal fuhr ich in einem Auto durch die kalifornischen Berge von Los Angeles nach San Francisco. Es ist ein schwacher Punkt bei mir, dass ich mich fürchte, wenn ich mit Amerikanern durch die Berge fahre, denn die meisten fahren mit gehöriger Geschwindigkeit. In Klammern, die ist wahrscheinlich noch nie mit dem Deutschen durch die Berge gefahren oder dem Italiener, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Neben der Fahrstraße befand sich ein Abgrund und außerdem hatten sie viele Haarnadelkurven. Aus Erfahrung wusste ich, was ich machen musste, wenn ich Angst hatte. In der Gefängniszelle hatte ich oftmals Angst und dann fing ich an zu singen. Singen half immer. Auch jetzt sang ich ein Lied nach dem anderen und der Fahrer, der Besitzer des Autos, fragte mich neckend, haben Sie Angst? Ja, sagte ich, und deshalb singe ich. Aber es hatte diesmal nicht viel Erfolg. Jedes Mal, wenn wir uns einer Kurve näherten, dachte ich, wenn nur kein Auto aus der entgegengesetzten Seite kommt, oh, dann gibt es einen Zusammenstoß. Und erschrocken hörte ich auf zu singen. Nein, singen nützte nichts. Ich versuchte zu beten, aber immer war es das Gleiche. Herr, bringe uns wohlbehalten nach San Francisco. Gib, dass wir nicht in diesen Abgrund stürzen. Und gib bitte, dass die Kurve da vorne, dass dort kein Auto auf uns zukommt. Ich betete fortwährend gegen meine Angst. Und dann, ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, fing ich an, für andere zu beten. Für jeden, der mir in den Sinn kam. Für Menschen, mit denen ich gereist war, mit denen ich im Gefängnis gesessen hatte, mit denen ich zur Schule gegangen war. Ich weiß nicht, wie lange ich betete, aber ich weiß, dass ich mich daraufhin nicht mehr fürchtete. Durch die Fürbitte war ich von meiner Angst befreit worden. Ich finde interessant, dass sie, diese Frau eines des Glaubens, selber sagt, als sie gegen die Angst gebetet hat, hat das nicht viel genützt. Aber als sie Fürbitte getan hat, das veränderte ihr Herz in dieser Situation der Angst. Fürbitte heißt, dass wir unsere Liebe zu unseren Mitmenschen und unsere Liebe zu Gott miteinander verknüpfen. Und das wusste auch schon der Apostel Johannes. Die Liebe treibt die Furcht aus. 1. Johannes 4, Vers 18. Gott kann mehr tun, weil er Liebe ist. Weil er von Liebe überströmt und weil er diese Liebe in uns überfüllen möchte. Weil Liebe mehr ist, als wir jemals von ihm erbitten können. Und weil Liebe uns tragen lässt, was uns begegnet. Gott kann mehr. Das ist eine Verheißung, eine Proklamation. Daraus vertrauen wir. Doch Gebet und Fürbitte bedeutet, sich diesem Gott anzuvertrauen. Er erfüllt jedes Gebet, und zwar entsprechend seiner Liebe. Und dabei bleibt sein Handeln souverän. Und für uns oft nicht verständlich, aber es bleibt unumstößlich. Gott kann mehr und er will. Er will uns mit seiner Liebe ausfüllen und das werden wir jetzt erleben in unserer Fürbitte. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, wie wir den jetzt folgenden Gebetsteil machen wollen. Grigori, Karin und ich, wir werden hier vorne stehen. Euch lade ich ein, gleich aufzustehen und die Lieder, die in dem Programmheft sind, abgedruckt sind, zu singen. Wir singen natürlich auch die erste Strophe von 121. Es wird da keine Moderation geben. Und wer nicht mehr stehen kann, darf sich gerne hinsetzen, aber es ist leichter für diejenigen, die nach vorne kommen, wenn ihr steht, dann ist man nicht ganz so präsent. Das ist der Gedanke dahinter. Und kommt nach vorne, wenn ihr ein Anliegen habt, egal ob es für euch ist oder für jemand anderes, an den ihr denkt. Lasst uns gemeinsam in die Fürbitte gehen.